He lived all of our dreams, right?
Die Saison 24-25 ist nun offiziell zu Ende. Ich bin super spät dran, hat aber beschissene technische Gründe. Mein Router ist einfach am Montag, also auf Nacht von Sonntag auf Montag, abgekackt. Und ich hatte einfach kein Internet bis heute und wir haben es Mittwoch. Das heißt, ich konnte mir so bloß bis ein Stückchenweise mir Highlights angucken. Ich habe jetzt seit heute Internet, heute Nachmittag wieder, und habe dann so ein bisschen Highlights geguckt und die Trophy Ceremony habe ich mir angeguckt und die Speeches habe ich mir angeguckt von den Oklahoma City Thunder, die jetzt Champion sind. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde das jetzt ein bisschen aufteilen. Wie gesagt, wir sind Mittwoch, das ist die Nacht vor dem Draft, der Tag vor dem Draft. In der kommenden Nacht ist ja soweit. Die NBA dreht schon vollkommen durch, was Trades angeht. Das mache ich aber in einem gesonderten Podcast, nachdem der Draft durch ist, weil ich mir relativ sicher bin, dass das noch sehr irre werden kann in den nächsten 24 bis 48 Stunden. Deswegen denke ich mal, dass ich dann am Freitag nochmal das Ding, ein anderes Ding, oder Freitag, Samstag nochmal ein anderes Ding droppen werde. Jetzt erstmal zu den Finals und meine ganz kurze Einschätzung zu den Finals. Die restlichen 6 Spiele habe ich natürlich gesehen. Und ich habe die Finals sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Indiana Pacers sind die Champion der Herzen, muss man ganz eindeutig so sagen. Was die dort rausgezogen haben aus diesen 6 oder 7 Spielen, besser gesagt, das erste Spiel gleich geklaut in Oklahoma, wo alle gedacht haben, so, what the fuck passiert hier? Dann, ich glaube, Game 3 haben sie auch relativ souverän gewonnen. Game 3 haben sie relativ souverän gewonnen. Game 4 haben sie auf den Sack gekriegt. Game 5 haben sie, glaube ich, die haben 3-1 geführt. Die hatten ja 3-1 geführt. Jedenfalls, es ist ein bisschen ein Blur. Jedenfalls war auch ein Spiel, wo sie richtig auf den Sack bekommen haben, die Pacers. Aber immer wieder aufgestanden, immer wieder ihre Muskeln spielen lassen, immer wieder ihre Stärken ausspielen lassen. TJ McConnell absolut neben SGA, der MVP der ganzen Serie. Was TJ McConnell gemacht hat, war unglaublich. Wenn dem Typen nicht nach diesen Playoffs irgendwie eine größere Extension bevorsteht, ich glaube, der ist gerade sogar auf einem Minimum-Deal oder sowas, also wirklich ganz absurd, dann weiß ich auch nicht. Es ist so krass. Also TJ McConnell war für mich absolut die Entdeckung, kann man fast schon gar nichts mehr sagen, weil er ist ja schon die ganze Saison ein wichtiger Faktor der letzte Saison auch schon der Pacers gewesen. Aber was er nochmal in dieser Finals-Serie und in den ganzen Playoffs abgezogen hat, war noch ein ganz anderes Level. Also TJ McConnell ganz groß. Ihr werdet euch denken, komm endlich mal zur Sache. Die ganz große Scheiße, die passiert ist, komme ich gleich dazu. Ich will erstmal die positiven Sachen abhaken. Wie gesagt, TJ McConnell richtig geil. Generell die Bank der Pacers wirklich, wirklich stark. Die ganzen Roleplayer, Nembhard, Nesmith, ich habe das Gefühl gehabt, dass die alle noch einen Schritt weiter gegangen sind, noch einen Schritt in ihrer Entwicklungsstufe vorgegangen sind, noch vorausgegangen sind. Und ich hoffe so sehr, dass die gestärkt aus diesen Finals kommen als Team und nächstes Jahr nochmal angreifen werden. Und und jetzt muss ich dazu kommen, Tyrese Halliburton, ich glaube 7 oder 8 Minuten im ersten Viertel gespielt, knickt ganz doof um. Und jeder in dieser Halle wusste sofort, was los ist. Und das war so komisch. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe das alles bloß gelesen. Ich habe dann das Highlight-Video gesehen am Montag noch und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch scheiße. Und das ist der vierte diese Saison. Kyrie, Dame, Jason Tatum und jetzt Tyrese Halliburton. 4 richtig geile Spieler, auf die man sich wirklich freut, den zuzuschauen, alle für nächstes Jahr mehr oder weniger raus. Und das ist so, so bitter. Und vor allem im Game 7 der NBA Finals sowas zu erleiden, wo du eine realistische Chance hast, NBA-Champion zu werden, vielleicht deine einzige Chance in deiner gesamten Karriere, NBA-Champion zu werden. Und es ist so bitter, es ist so unfassbar bitter. Du hast dieses schmerzverzerrte Gesicht von Tyrese Halliburton, wie er auf dem Boden liegt, wird diese Finals immer begleiten. Wenn man auf die Finals 24, 25 zurückguckt, wird man natürlich erstmal den Shea als positiven Punkt sehen. Wir sehen, die Thunder waren stark, wenn man sehen, die Pacers waren stark in der ganzen Geschichte. Und dann irgendwann im Laufe des ganzen Narrativs wird diese Verletzung von Tyrese Halliburton aufkommen. Und das ist so bitter. Das ist so unfassbar bitter. Aber es tut so leid für ihn. Weil die hatten eine realistische Chance. Ich habe ja vor dem Game 7 habe ich gesagt, dass die eine realistische Chance haben, die Finals zu gewinnen. Und das hatten sie auch bis halt zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, Obi Toppin hat es danach gesagt in einem Interview, dass die ganzen Pacers danach gebrochen waren. Die haben noch super gespielt, um Gottes Willen. Ich habe die ganzen Boxscores mir angeguckt. Die waren ja auch, teilweise haben sie einen Punkt geführt nach dem dritten Viertel oder nach dem zweiten. Ich glaube, nach dem zweiten Viertel haben sie einen Punkt geführt. Aber dann haben die Oklahoma City Thunder ja dann doch ihr Spiel durchgezogen und das souverän gewonnen, das Spiel. Glückwunsch an die Thunder, Glückwunsch an die Pacers, Glückwunsch an uns Fans, dass wir so geile Finals gesehen haben, muss man wirklich sagen. Die Trophy Ceremony war lustig. Man hat ja gesehen, dass die alle noch sehr, sehr jung sind und nicht wirklich wissen, was sie nicht richtig wussten, wohin mit ihren Gefühlen und mit ihren Emotionen gerade. Beziehungsweise, ja, das, ich glaube, das ist eigentlich egal, wie alt du dann bist, aber so in diesem jungen Alter ist man halt dann noch empfänglicher für sowas und noch viel, weiß ich nicht, wie man sagen soll. Ich glaube dann so, wie Jalen Williams mit Shai Gilgeous-Alexander dann da standen mit der Finals MVP Trophy, die ja offiziell SGA gewonnen hat, aber SGA hat sie auch Jalen Williams zugestanden, also J-Dub. Das war auch ein schöner Moment, muss man sagen. Also da hat auch SGA mit seinen Worten ein bisschen gerungen, ein bisschen mit seinen Emotionen gerungen. War ein schöner Moment. Gehen wir mal kurz zu den Thunder. Abschließend zu den Pacers noch gesagt. Geile Saison, noch geilere Playoffs. Die haben mir die gesamte Saison richtig Spaß gemacht. Ich habe gern die Pacers geguckt, wirklich. Ich habe die wirklich gern geschaut, die ganze Saison. Und auch in den Playoffs noch lieber. Ich hätte wirklich davor nie gedacht, dass die bis in die Finals kommen. Ich hätte gedacht, na gut, gegen die Bucks, das schaffen sie. Ah, dann gegen die Knicks. War die zweite Runde gegen die Knicks? Ja, gegen die Knicks ist Schluss, habe ich gedacht. Und warte. Moment, war das gegen die Knicks oder war das? Ich weiß es, ich krieg gerade nicht mehr zusammen. Jedenfalls in der zweiten Runde habe ich gedacht, da ist Schluss. War es aber dann nicht. Was gegen die Celtics? Ich glaube, gegen die Celtics nochmal. Ja, wegen Jason Tatum, ja. Jedenfalls haben sie da nochmal, dann sind sie Finals. Und dann, als sie in den Conference Finals waren, gegen die Knicks. Genau so war das. Dann war ich dann doch schon sehr optimistisch, dass sie in die Finals kommen. Da habe ich habe, glaube ich, nie an die Knicks geglaubt in den gesamten Conference Finals im Osten. Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch an Rick Carlisle, absolut goated Coach. Es war auch ein geiles Coach-Duell, diese Finals. Was die sich outcoached haben gegenseitig, Mark Daigneault und Rick Carlisle, war unfassbar. Also wirklich diese Anpassung während des Spiels. Rick Carlisle noch ein bisschen krasser, muss man sagen. Aber er hat auch viel mehr Erfahrung. Ich glaube, Mark Daigneault ist gerade mal 40 oder so. Und gefühlt so viele Jahre ist Rick Carlisle schon Coach in der NBA. Also ich glaube, als Rick Carlisle Coach in der NBA wurde, ist, glaube ich, Mark Daigneault gerade mal ins College gekommen, wenn überhaupt. Oder war in der Highschool oder so. Also das muss man sich schon vergegenwärtigen, dass das halt erfahrungstechnisch ein ganz anderes Level ist. Erst mit damals mit den Mavs, mit dem legendärsten Run der bis jetzigen NBA-Geschichte, Playoff-Geschichte, Champion geworden. Die Pacers hätten es nicht ganz geschafft. Man muss sagen, die wären zwar ein riesen krasser Underdog gewesen, aber die haben jetzt nicht so diesen krassen Run geschafft und diesen krassen Gegnern gegenüber gestanden. Sondern das war alles irgendwo machbar. Klar waren sie immer ein bisschen so der Außenseiter, aber trotzdem war es immer machbar. Und ja, nochmal zu OKC. So ein tiefes Team. Alex Caruso, absolut geile Verstärkung. Isaiah Hartenstein war in der Serie nicht so der Faktor, aber das hat ein bisschen System geschuldet, gegen die Pacers zu spielen, weil die Pacers recht schnell sind. Und Isaiah Hartenstein hat doch eher ein statischer Center ist übertrieben, aber mehr so ein klassischer Center ist. So in the paint und gegen Rudy Gobert wäre das zum Beispiel, war das zum Beispiel eine ganz andere Geschichte. Ja, und Isaiah Hartenstein, der zweite Deutsche, der als Champion ist und, was man dazu sagen muss, Isaiah Hartenstein nicht bloß irgendein Bankwärmer, auf der vielleicht mal in der Garbage Time 3 Minuten sieht, sondern wirklich ein wichtiges Piece in der gesamten Saison und auch in den Playoffs. Und wohlverdient, richtig geil, dass er Champion geworden ist. Ist, glaube ich, jetzt noch 2 Jahre bei den Oklahoma City Thunder. Ja, ob sie es jetzt back-to-back schaffen, super schwer zu sagen. Super, super schwer zu sagen. Nach den ganzen Trades, die jetzt passiert sind, schon und vielleicht noch passieren werden. Und die weiß nicht, wie der Draft abgeht. Ace Bailey dreht komplett frei, was seine Reputation angeht. Ja, Cooper Flagg ist relativ safe in Dallas. Was machen die Spurs? Was machen die Sixers mit ihrem Pick? Es wird super spannend. Die Nets haben jetzt 5 First-Round-Picks. Ich bin mir relativ sicher, dass die sich versuchen werden, unter die Top 4 hochzutraden irgendwie. Dass sie so zwischen Bailey, Edgecombe und Harper eventuell wählen können. Mal sehen. Wäre natürlich krass. Ich überlege gerade, wenn sie jetzt mit den Spurs. Ey, Nick Claxton bei den Spurs wäre aber auch geil, muss ich sagen. Das könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Nick Claxton zu den Spurs. Aber das ist eigentlich dann für die. Fürs andere Pod. Wollte gerade sagen, Video für einen anderen Podcast dann gedacht eher. Was vielleicht passiert ist, was ich vielleicht gewünscht hätte oder so. Aber jetzt mal so als Gedankenspiel: Nick Claxton zu den Spurs für den, was weiß ich, 8. Pick oder so, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade das alles nicht vor Kopf. Also, jedenfalls, dass sie den 2. Pick bekommen und Nick Claxton für den 8. Pick. Keldon Johnson, Harrison Barnes und vielleicht noch Vassell oder so. Oder irgendwie so. Irgendein Ding werden sie schon zusammenbauen. Vielleicht nicht gerade Barnes wieder, aber so Johnson und Vassell. Oder so eine Ecke, das geht schon. Oder Sohan oder Johnson, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht mehr, was ich kurz. Außer natürlich eine Sache noch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, macht es unbedingt. Es gab ja dann so eine Pre-Championship-Parade-Speech von den in der Halle, in ihrer Halle von den Oklahoma City Thunder. Und der erste Redner aus Thunder-Seite war Aaron Wiggins und danach braucht ihr euch nichts mehr angucken. Wirklich, Aaron Wiggins hat das so genailed. Der hat so dermaßen on point seine Speech abgehalten. Und ja, richtig, richtig geiler Typ. Und wirklich, es ist jetzt nicht so, dass die Oklahoma City Thunder in Haufen voller Superstars sind. Das sind größtenteils alle selbst gedraftet, selbst entwickelt und nicht irgendwie immer bloß im ersten, zweiten, dritten Pick, sondern Aaron Wiggins, 55. Pick. Ich glaube, Lu Dort war irgendwo im späten First Rounder, Anfang Second Rounder oder so. Das ist alles was ganz anderes. Es ist ein geiles, zusammengewachsenes Team und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Back-to-Back gehen können, so easy. Also, dass sie dann ein großes Wort mitspielen werden, großen Wort mitsprechen werden, ist safe, aber ob die so weit kommen, mal sehen. Rockets werden bullenstark werden im Westen. Man weiß nicht, was die Wolves machen, man weiß nicht, wie die Spurs drauf sein werden. Ja, das wird schon alles cool werden. So, wie gesagt, ich freue mich jetzt tierisch auf die kommende Nacht, beziehungsweise mo auf morgen früh, wenn ich dann das auswerten kann für mich selber, was im Draft passiert ist, was um den Draft passiert ist, die Trades, die ganzen Ich bin mir relativ sicher, ich war vorher so ein bisschen so, naja, man weiß ja immer so, der Trade könnte verrückt werden, weil so und so, wir traden für Wemby und das und jenes. Aber ich kann mich nicht erinnern, in den letzten 3, 4 Jahren, dass im Vorfeld, vor dem Draft, so viel Wilde schon passiert ist, wie halt, ja gut, man kann schon sagen, KD einfach 7 Stunden vor den Finals getradet wurde zu den Suns. Die Details gehen wir dann später mal ein. Ich glaube, ihr kennt alle Details, aber ich will es ja selber für mich auswerten und das euch erzählen, wie ich das empfinde, alles. Ja. Ach, wisst ihr was? Wir machen es gleich. Das ist jetzt eigentlich total dämlich. Wir ziehen es eigentlich, ich ziehe es jetzt komplett durch. Und den Draft mache ich dann nochmal extra. Ja. Wie ich schon gesagt habe, wir fangen noch einen Schritt weiter vorne an. Desmond Bane ist ja zu den Magic getradet worden. Vor 2, 3 Wochen jetzt. Für KCP, Cole Anthony und 4 First-Round-Picks und ein Pick-Swap. Die Swaps sind relativ, die 4 Picks sind bis auf einen, denn der richtig krass werden kann, der 26er Phoenix-Pick, sind die, ich finde, relativ wertlos. Kann man schon so sagen. Den Swap kann man schlecht beurteilen, aber sind sie relativ wertlos. Was Memphis noch so macht, weiß ich nicht. Also, das kann auch ganz implodieren das ganze System dort mit Jaren Jackson Jr. eventuell traden. Ja Morant ist ja schon ewig in Trade-Gerüchten. Und dann vielleicht ein neues Team drumherum bauen in den nächsten 3, 4 Jahren und dann vielleicht nochmal Neustart mit einem neuen Coach und neuen, weiß ich nicht, neuen Voraussetzungen. Ich habe nie was gegen die Memphis Grizzlies gehabt. Ich fand die immer relativ cool und sympathisch, aber das hat nie zu irgendwas geführt, groß. Und das mit der Entlassung von Taylor Jenkins jetzt so 1, 2 Wochen vor den Playoffs, ja, hat schon Bände gesprochen. Und ja, für die Orlando Magic, geile Addition auf jeden Fall für das Team. Was ich krass finde, ist jetzt einfach, in der nächsten Saison sind sie für mich persönlich, und nicht bloß für mich, auch für andere auch schon, habe ich auch schon gelesen und gehört, Contender Nummer 1 im Osten. Ich wüsste nicht, welches Team stärker ist im Osten, außer als die Magic. Vielleicht passiert ja noch was mit Wendell Carter oder Mo oder Bitadze, ich glaube, oder Jonathan Isaac, einer von den Vieren, wird wahrscheinlich noch getradet werden, schätze ich mal, für eventuellen Mid-Level Point Guard. Ja, und dann ist das ein absolut rundes Team. Ja. Man muss sich halt bloß in 1, 2 Jahren Gedanken machen, in 2, 3 Jahren Gedanken machen, wenn halt dann die Extension von Banchero greift. Dann hast du Sachs, Banchero und Mo und Franz. Dann musst du noch Anthony Black irgendwie, der außerdem auch ein Gewinner von diesem Trade ist, weil er wird wahrscheinlich jetzt mehr Minuten und mehr Verantwortung bekommen. Aber wirst du Anthony Black eine Extension geben, die auch nicht so wenig sein wird? Der wird nicht fürs Minimum unterschreiben, das glaube ich nicht. Und da kommen sie über die Second Apron und da musst du überlegen, ob du Franz oder Banchero oder Sachs einen von den dreien traden wirst. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Franz sein wird. Aber das ist noch hin, 2, 3 Jahre. Bis dahin würde ich erstmal sagen, die Orlando Magic sind für mich im nächsten Jahr Contender Nummer 1 im Osten. Dann der KD-Trade auch relativ schnell abgehandelt. KD geht zu den Houston Rockets für Dylan Brooks, Jalen Green, den 10er-Pick von morgen, also von dem Draft, 25er Draft und 5 Second-Round-Picks, finde ich für beide Teams recht fair, muss man sagen. KD bei den Rockets bringt auf jeden Fall viel mehr, konstantes Scoring, das war's, konstantes Scoring einfach, das ist KD. Vielleicht nur so ein bisschen rudimentäre Defense, was okay ist. Aber der Typ ist 37, wird 38, glaube ich, oder so. Oder andersrum, 36, wird 37 oder sowas. Aber es macht sie auf jeden Fall viel, viel stärker. Und ich glaube, die sind auch noch nicht fertig. Man weiß nicht, was mit Fred VanVleet wird. Man weiß auch noch nicht, ob man eventuell doch dann Jabari Smith und Reed Shepard oder so in einen Trade reinpackt. Mal sehen. Ja, Amen Thompson ist halt, also wenn man da die Lineup sich anguckt, Şengün. Wir gehen jetzt davon aus, dass. Nee, ich würde es anders machen, wenn man sagt: Şengün, KD, Amen Thompson. Ja, es ist halt schon, ob man sagt, man macht jetzt Platz für Cam Whitmore zum Beispiel, ist der sich entwickelt. Man weiß es nicht. Oder Fred Van Vliet, das ist halt noch so ein bisschen vage, das ganze Ding. Steven Adams ist eine geil, haben sie verlängert für 3 Jahre für einen fairen Preis, muss man sagen. Ich glaube für 10 Millionen im Jahr, super fair. Ja. Und für die Phoenix Suns, ich glaube einfach, dass die jetzt im kommenden, in der kommenden Nacht und in den kommenden 48 Stunden Jalen Green weiter traden werden. Und wenn sie es nicht schaffen, Bradley Beal, habe ich jetzt irgendwo gelesen, dass er mit Chicago in Gerüchten ist oder in Gesprächen ist, ist Bullshit, glaube ich nicht. Was will der Mensch in Chicago, wenn er in Phoenix ein cooles Leben hat? Wenn sie den Vertrag nicht losbekommen oder irgendwie ein Buyout, dann kannst du das relativ knicken, was dort geht. Und dann wird Booker irgendwann mal entweder noch in der jetzigen Offseason oder dann spätestens im Winter sagen, ihr Leute, das war's, ich muss noch meine Prime, kann ich nicht hier verschwenden. Ich will gern zum Contender irgendwo hin und gucken, dass ich da noch in den nächsten 2, 3 Jahren, 4 Jahren da wirklich um Championships mitspiele und mich weiterentwickle und nicht hier dieses ganze Desaster hinter mir herziehe. Ist ja auch immer nicht klar, wer da Coach wird und so. Das ist alles, also das ist, die Phoenix Suns sind so ein krasser Trümmerhaufen. Wie im Osten, wie ich finde, die Miami Heat auch ähnlich sind. So, dann gehen wir weiter zum, da muss, ach, ne, ist egal jetzt. Doch, ich mach mal schnell auf. Da gab's ja den Trade zwischen den Boston Celtics und den Portland Trailblazers. Die Portland Trailblazers schicken Anthony Simons und 2 Second-Round-Picks zu den Boston Celtics und die Boston Celtics schicken Jrue Holiday zu den Blazers. Jrue Holiday ist pissed, will dort nicht spielen. Wahrscheinlich wird es einen Buyout geben. Wenn Jrue Holiday auf dem Free-Agent-Markt ist, werden sich viele drum reißen, ihn unter Vertrag nehmen zu können. Vor allem wird es ein billigerer Vertrag werden, weil er ist ja auch schon Mitte 30 jetzt und ist nicht mehr der Jrue Holiday von vor 3, 4 Jahren. Vor allem nicht der Championship-Jrue Holiday. Von Milwaukee wollen wir gar nicht reden, aber auch nicht von Boston Celtics. Championship-Jrue Holiday ist auch schon wieder ein bisschen entfernt. Deswegen ist das eine relativ eindeutige Geschichte, dass die Portland Trailblazers da versuchen werden, entweder ihn weiter zu traden oder Buyout und dann gut ist, da haben sie ein bisschen Cap Space frei. Obwohl ich eigentlich ein bisschen feiern würde, muss ich sagen, wenn er ein Jahr da bleibt und so Mentorship macht wie Sharp und Scoot Henderson. Aber es ist auch relativ unwichtig, weil ich glaube, dass die Trailblazers nächstes Jahr, aber dann in 2 Jahren oder so mal richtig angreifen können. Ja, und für die Celtics, die bauen ja sowieso komplett alles um, gefühlt. Ist, finde ich, Anthony Simons eine gute Ergänzung. Er bringt dir halt mehr Scoring als Jrue Holiday, viel mehr Scoring als Jrue Holiday, aber auch viel weniger Defense, viel weniger Erfahrung und ein bisschen Jugend, bisschen, also ja, ich finde das gar nicht schlecht. Ich hätte Anthony Simons auch gern bei den Magic gesehen zum Beispiel. Das wäre auch eine coole Sache gewesen. Aber wenn es so ist, why not? Dann hast du natürlich noch, wenn wir gleich bei den Celtics bleiben, und da muss ich jetzt mal ganz kurz wirklich googeln, die haben nämlich im Atemzug, ich glaube nicht mal 24 Stunden später, haben die Kristaps Porzingis getradet in einem Drei-Team-Trade mit den wie heißen sie? Atlanta Hawks und Brooklyn Nets. Da haben halt den Brooklyn Nets ihren 5. First-Round-Pick irgendwie rausschlagen können, was auch irre ist. Genau, ich versuche gerade den Trade zu finden hier irgendwie. Oh Gott. Moment, es war nicht wirklich schwer, aber jedenfalls spielt jetzt Kristaps Porzingis bei den Hawks, wurde dahin getradet für, also er und ein Second-Round-Pick sind jetzt bei den Hawks, genau, dann ist Terrence Mann und der 25er-Pick, genau, also der 25er-Pick ist jetzt bei den Nets. Und die Celtics bekommen Georges Niang und 2 Second-Round-Picks. Ja. Ist große Ziel von den Celtics war ja eh, ihr Capspace ein bisschen zu schmälern. Haben sie es geschafft, sind unter die Second Apron gekommen. Ich glaube, das war es aber noch nicht. Und das ist, die Gerüchte waren immer heißer, dass jetzt Derrick White und Jaylen Brown auch noch in Trade-Gerüchten sind. Ey, wenn sie das ganze Ding implodieren lassen, würde ich gar nicht so unwahrscheinlich sehen, weil ist ja eh raus jetzt für nächstes Jahr. Jason Tatum, der 26er Draft ist sehr, sehr stark. Und die haben ihren eigenen Pick. Warum nicht? Warum nicht einfach für Peterson oder Boozer gehen? Oder Arenas oder DeBanza oder so. Das sind die vier großen Namen aus dem Draft. Warum nicht? Man kann es ja versuchen. Dann gab es noch den Trade. Genau, das war dann der letzte Trade, den ich mitbekommen habe für heute, dass Kelly Olynyk und CJ McCollum zu den Washington Wizards gegangen sind und zu den New Orleans Pelicans und Sadiq Bey und Jordan Poole. Ist jetzt nicht wirklich wild, der Trade. Ich finde bloß das Duo Jordan Poole und Zion Williamson irgendwie lustig. Also zwei sehr balldominante Spieler. Vor allem Jordan Poole, der ja echt nicht dafür bekannt, obwohl er sich ja gefangen hat in Washington. Ich finde, in Washington hat er eine recht solide, gute Saison gespielt. Aber trotzdem ist immer noch zu viel für ihn. Und wer weiß, was die Pelicans noch vorhaben. Die haben ja auch irgendwie den 7. Pick, glaube ich, diese Saison, diesen Draft. Ja, ich glaube, der 7. müsste es sein. Vielleicht passiert ja auch noch was da. Und da können sie auch noch einen guten Draft-Pick abfangen. Ja. Und für die Wizards, die bekommen einfach zwei auslaufende Verträge. Das interessiert die jetzt nicht wirklich. Obwohl ich großer Fan nicht, aber ich bin so ein bisschen Believer in die Wizards, dass sie in den nächsten 5 Jahren dann doch besser in den Rhythmus kommen können und dann vielleicht dann doch mal in die Play-Ins schaffen werden in den nächsten 5 Jahren. Wir haben einen guten jungen Core. Bob Carrington, Alex Saar, Koulibaly, mal sehen, wenn sie morgen picken. Das kann schon gut werden. Und Chris Middleton ist auch noch ein Jahr da zum Mentorshippen. Da hast du Kelly Olynyk und CJ McCollum zum Mentorshippen. Das ist schon ein gutes Team. Ich glaube, Marcus Smart spielt auch noch da, oder? Ich glaube schon. Ja, das war's jetzt soweit erstmal. Wie gesagt, ich freue mich auf den Pick und auf den Draft und dann, was darum noch passieren wird. Wahrscheinlich ist jetzt ein Trade nebenbei passiert und ich habe es jetzt nicht mitbekommen, weil mein Handy leider nicht hier in der Nähe ist und ich habe jetzt keinen Box zu suchen oder bis mal zu holen. Ja, dann hören wir uns dann bald wieder und nochmal herzlichen Glückwunsch an die Oklahoma City Thunder, dass sie NBA Champion 2024-25 geworden sind. Bis später.